Ja, liebe Gemeinde, ich finde es manchmal faszinierend, wie diese Predigttexte, die uns ja da vorgegeben sind in unseren Reihen, manchmal ganz automatisch so eine kleine Predigtreihe ergeben. Also weil da die Themen einfach zusammenhängen, weil an mehreren Sonntagen die miteinander zu tun haben. Und so ist es jetzt auch an diesen Sonntagen nach Epiphanias bis nächste Woche. Vielleicht erinnern sich manche an den letzten Sonntag, wenn sie da waren, dann haben sie nämlich dort eine Wundergeschichte auch schon gehört. Die Geschichte von der Heilung von dem Sohn des königlichen Beamten haben wir da gehört. Da ging es in der Predigt um den Glauben von diesem Beamten. Kleine Erinnerung nochmal an letzte Woche. Dieser Glaube, der zunächst ein Hoffnungsglaube war, also ein Glaube, der zu Jesus geht und ihm ein Wunder zutraut, der dann aber über Nacht ein Glaube geworden ist, der nur ein Wort gehabt hat und sich an diesem Wort hat festhalten müssen. Und am nächsten Morgen ist es ein Glaube geworden, der Erfüllung erfahren hat. Das war eine echt gute Predigt, wie ich finde. Wer nicht da war, kann sie auf unserer Internetseite nachhören oder nachlesen. Ich muss ja jetzt heute nicht auch nochmal alles dazu erzählen. Aber auch heute geht es in der Predigt um den Glauben. Um vier Aspekte vom Glauben, die in unserem Predigttext beschrieben werden. Und deshalb passt es ganz gut. Und auch, weil die Geschichte, die wir heute hören, ganz ähnlich ist wie die letzte Woche. Letzte Woche war es nämlich dieser Vater, der da nachts sich Sorgen macht und der nicht weiß, ob Jesus hilft. Der so ein bisschen in der Nacht drin hängt zwischen Zweifel und Zuversicht. Der weiß da noch nicht, dass Jesus ihm schon ein Wunder geschenkt hat. Denn Jesus war eben nicht da in dieser Nacht. Jesus hat ihn heimgeschickt und ist eben nicht mitgekommen. Und genau so beginnt auch diese Geschichte von heute. Da schickt nämlich Jesus seine Jünger weg. Und man müsste eigentlich sagen, er zwingt sie, dass sie gehen ohne ihn. So steht es nämlich eigentlich im Bibeltext. Er zwingt sie, dass sie gehen. Und so sind sie allein, nachts, in einer auch für sie schlaflosen Nacht, in Gefahr und Angst. Matthäus 14 ist diese Geschichte ab Vers 22. Gucken wir mal, ob es kommt. Da trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten, und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und sie schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es? Dann befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot, und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Eigentlich, liebe Gemeinde, war es doch ein toller Abend für die Jünger gewesen. Da waren mit ihnen 5000 Männer und dazu noch Frauen und Kinder am Ufer gesessen und die haben alle gemeinsam gepicknickt und sind alle sogar satt geworden von ursprünglich 5 Broten und 2 Fischen. Was für ein Abend, ein Wunder. Das Wunder hat die Menschenmenge so begeistert, dass sie Jesus am liebsten zu ihrem König gekrönt hätten, aber der wollte nicht so richtig. Und auch die Jünger, die werden beeindruckt gewesen sein von ihrem Meister, was der da so hinkriegt. Aber dann wird es für sie kein gemütlicher Feierabend, sondern auf einmal wird es turbulent. Mitten auf dem See sind sie. Bei Johannes, der die Geschichte erzählt, steht sogar, wie weit sie weg sind vom Ufer. 192 Stadien, das sind ungefähr 6 Kilometer. Und bei einem See, der 12 Kilometer breit ist, ungefähr in der Mitte sind sie also. Und mittendrin im See beginnt dann dieser Sturm. Mitten hinein in der Sturm hat Jesus seine Jünger geschickt. In eine ungemütliche Nacht, wenn er gewusst hat, dass ein Sturm kommt. Es ist stürmisch da draußen, es ist bedrohlich, es peitscht und rüttelt am Boot. Es ist eine schlaflose Nacht für die Jünger, eine Nacht in Angst. Und solche Nächte gibt's. Die gibt's auf dem See Genezareth immer wieder und die gibt's aber auch in unserem Leben immer wieder. Auch wenn wir hier auf der Alp jetzt kein Meer vor der Haustür haben, kennen wir trotzdem Situationen, wo es im Leben stürmisch werden kann. Situationen, die sich so ein bisschen wie Seenot anfühlen. Das sind dann die Situationen, wo unser Leben einer Bedrohung ausgesetzt ist. kennen Sie von sich ganz sicher auch. Persönliche Krisen oder Verletzungen, die an Ihnen gerüttelt haben oder die Sie nicht schlafen lassen. Vielleicht auch Herausforderungen, Probleme daheim, die wie eine Wellenwand über Ihnen zusammenzubrechen drohen. So was gibt's. Oder auch am Arbeitsplatz, wenn man da immer nur Gegenwind erfährt, wenn die Arbeit nicht geschätzt wird, wenn man jeden Tag unzufrieden und enttäuscht nach Hause fährt. Das ist wie in Stürmen zu sein. Und manchmal fühlt man sich in diesen Stürmen ganz schön hilflos und meistens auch ganz schön allein. So fühlt sich das ja oft an, wenn man Bedrohungen ausgesetzt ist. Dass man irgendwie denkt, Jesus hat mich irgendwie allein gelassen. Der ist irgendwie jetzt gerade ganz weit weg, unerreichbar fern. Und offenbar, gerade in den Situationen ist er oft unerreichbar fern. Gerade dann kommt man sich allein gelassen vor. Uns geht es manchmal ganz ähnlich wie den Jüngern, die da im Boot sitzen. Auch ganz allein, die sich dadurch diese schier endlos erscheinende Nacht kämpfen. Und das ist das Erste, was wir über den Glauben in der Geschichte erfahren. Glaube fühlt sich manchmal so an, als wäre Jesus ganz schön weit weg. Als würde sich einfach nicht für mich interessieren. Oder vielleicht sogar so, als wäre ich in diesem Sturm nur deshalb, weil er mich hineingeschickt hat. Wie in dieser Geschichte. Vielleicht haben sich die Jünger das ja gefragt. Da zwingt er uns, dass wir ohne ihn gehen und dann kommen wir in so eine Situation. Das kann im Glauben auch passieren. Im Glauben ist nicht immer alles immer nur gemütlich. Es kann stürmisch werden und gerade dann, wenn man sich dann allein gelassen fühlt, dann ist das ein Merkmal des Glaubens. Und dann aber kommt Jesus in dieser Geschichte, mitten im Sturm, irgendwo zwischen den hohen Wellen taucht er auf. Vielleicht erkennen ihn die Jünger erst gar nicht, weil da ja diese Wellen sind, die im Weg sind. Da kommt die Person auf sie zu und sie merken gar nicht, wer das ist. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie man auf den Wellen geht, wenn das alles so turbulent ist. Das muss gar nicht so einfach sein. Und für die Jünger ist es ziemlich bedrohlich, denn sie kriegen, als Jesus kommt, noch mehr Angst, als sie eh schon haben. Sie denken nämlich, es ist ein Gespenst. Ist ja auch erstaunlich, gell, dass Jesus ihnen noch mehr Angst macht als die Situation an sich schon. Kommt ein bisschen daher, dass man damals in diesem Verständnis damals gedacht hat, dass das Meer und auch solche große Seen an sich schon sehr chaotische und lebensfeindliche Bereiche waren, aus dem Unheil kommt. Man hat ja Geschichten gekannt und sich erzählt von bösen Wesen, die auftauchen und die Boote in die Tiefe reißen. Und wir finden auch in der Bibel, im Alten Testament, ganz viele solche Geschichten, wo aus dem Meer die bösen Ungeheuer kommen. Die Meeresschlangen, die Meeresungeheuer, das findet man im Alten Testament an mehreren Stellen. Kann ich Ihnen sagen, wenn Sie es interessiert. Oder können Sie mal nachforschen. Das Meer ist ein Ort des Unheils. Und ausgerechnet hier kommt jetzt diese Figur auf Sie zu und deshalb denken Sie, das ist ein Gespenst. Weil sie das im Kopf haben, weil sie das so erzählt bekommen haben, dass das ausgerechnet Jesus ist, der da mitten durch die Wellen in ihren Kampf ums Überleben kommt, das können die Jünger gar nicht sehen in dem Moment. Und manchmal denke ich mir, vielleicht geht es mir in meinen Kämpfen und in ihren Kämpfen auch so, dass wir das Böse viel eher kommen sehen als den Heiland. Selbst als der sagt, ich bin's, fürchtet euch nicht. Selbst da sind sie nicht sicher, ob das wirklich Jesus ist. Fürchtet euch nicht, wenn das mal so einfach wäre, wenn man in so einem Boot sitzt, das da von den Wellen umhergewirbelt wird. Klar, dieses Ich bin's hätte Ihnen eigentlich bekannt vorkommen können, denn Ich bin's, das sagt Jesus öfters mal. Das erinnert uns so ein bisschen an das, dass Jesus öfters von sich sagt, Ich bin's. Das erinnert uns auch daran, dass Gott sich so vorstellt. Ich bin, der ich bin. Aus dem brennenden Dornbusch die Stimme, davon hören wir nächste Woche. Eigentlich hätten Sie ihn vielleicht daran erkennen können. Aber der Glaube der Jünger ist nicht so richtig überzeugt. Die Angst ist stärker. Und sogar der Petrus, der eigentlich sonst der Fels in der Brandung ist und sogar so heißt, der ist eigentlich ein Vorbild im Glauben, aber selbst der ist sich in dem Moment nicht sicher. Ist es wirklich Jesus? Er kann es nicht wie sagen. Aber der Petrus macht eine Sache anders als die anderen und darin ist er für mich jetzt im Glauben tatsächlich ein Vorbild. Denn obwohl er sich nicht sicher ist, lässt er trotzdem die Möglichkeit zu, dass es Jesus sein könnte. Er gibt Jesus die Chance, dass der sich zeigen darf. Er sagt eben nicht, nee, das kann nicht sein, das muss ein Gespenst sein, sondern er sagt, es könnte sein, dass es Jesus ist. Das ist für mich ein ganz wertvoller Glaubenszug, den ich mir von Petrus abgucken will. Ein erstes Merkmal. Kann ich mal einblenden? Genau, selbst wenn ich denk, Jesus hat mich allein gelassen in meiner Krise und wenn ich unsicher bin, ob er da ist, dann möchte ich das auch so machen wie der Petrus. Dann möchte ich ihm der Möglichkeit Raum geben, dass er tatsächlich da ist. Das ist ein Glaube, der sich nicht der Angst einfach so ausliefert, sondern das ist ein Glaube, der Jesus die Chance gibt, dass er sich zeigen kann. Und da geht es nicht darum, dass man sich sicher sein muss, sondern einfach Jesus die Chance geben, dass er da sein kann. Dort, wo ich das sagen kann, vielleicht ist es tatsächlich Jesus, da beginnt auch in der noch so schwierigen oder notvollen Situation, mitten in der Unsicherheit und Skepsis, eine Beziehung. Und Beziehung zu Jesus ist Glaube, ganz unabhängig davon, wie stark diese Beziehung ist oder wie sie aussieht. Dort, wo ich sage, es kann Jesus sein, dort beginnt diese Beziehung. Ich denke ganz oft, dass Jesus an unserer Seite steht, wenn wir in unseren Krisen sind und Schweres aushalten müssen, aber dass wir ihn vielleicht einfach auch gar nicht erkennen oder ihn vielleicht auch gar nicht sehen wollen. Dass wir sein Wort nicht hören wollen, wenn er sagt, ich bin doch da. Weil wir so von der Bedrohung gefesselt sind und weil uns sogar diese angstmachenden Geschichten, die man uns erzählt hat, die erscheinen uns plausibler, als dass Jesus da auf unvorstellbare, wundersame Weise zu uns kommt. Das gibt es vielleicht bei uns manchmal auch, dass wir das Jesus nicht so richtig zutrauen. Ich frage mich manchmal, wie viele Menschen lassen so eine Beziehung zu Jesus gar nicht erst entstehen, weil sie sagen, das kann nicht sein. Wie viele begraben aus lauter Skepsis oder Angst den Glauben schon ganz am Anfang? Eigentlich schade drum. Das Schöne ist, dass der Petrus das kann. Der kann sich zwar auch nicht vorstellen, wie das da gehen soll, dass Jesus auf dem Wasser läuft und dass er da jetzt auf einmal vor ihm steht, aber zumindest hält er es für möglich. Er wirft Jesus nicht entgegen, das kann gar nicht sein, bleib weg von mir, sondern er gibt Jesus die Chance, dass er ihn überzeugt. Wenn wir davon ein wenig haben in den Momenten, wo wir Schiffbruch erleiden, dann haben wir Glauben in diesen Momenten. Mehr braucht es am Anfang gar nicht. Das ist auch schon Glaube. Das ist das Erste. Und dann ruft der Petrus dem Jesus durch den Wind und durch die spritzende Gischt entgegen, Herr, wenn du es wirklich bist. Er sagt Herr zu Jesus, obwohl er sich noch nicht sicher ist, ob das vielleicht ein Gespenst ist oder Jesus. Trotzdem sagt er einfach mal, Herr, wenn du es wirklich bist. Und dann könnte man den Satz so weitermachen, dann beweis es mir. Dann zeig dich mir. Und der Petrus hat sogar eine Idee, was ihn überzeugen würde, dass es tatsächlich Jesus ist. Nämlich er sagt, dann lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Das heißt ja übersetzt, dann lass mich das erleben, was du kannst und was es mir so schwer macht, dich zu entdecken. Lass mich dieses Wunder erleben. Ich finde es ziemlich krass, was Petrus da fordert. Eigentlich hätte Petrus auch sagen können, er hätte ein Erkenntniszeichen fordern können, dass er von seinem Sitz im Boot ganz gemütlich beobachten könnte. Hätte sich irgendwas einfallen lassen können, wo er einfach nur gucken muss. Aber der Petrus, der sagt, ich will was sehen, ich will nicht nur was sehen, ich will was erleben. Er sucht sich ein Erkennungszeichen aus, wo er sich selber einem Risiko aussetzt. Ist lebensgefährlich für ihn, was er da von Jesus fordert, für ihn selber. Aber er gibt damit Jesus die Chance, dass er sich nicht nur als gegenwärtig beweist, sondern gleichzeitig auch als mächtig. Petrus gibt Jesus die Chance, dass die Fähigkeiten von Jesus auch was mit ihm zu tun haben, dass er das erleben darf. Kann ich mal das zweite einblenden, Eva? Ganz unmittelbar mit ihm. Er folgt Jesus nach, und zwar ganz konsequent. Er liefert sich ihm aus und er tut das alles auf den Befehl Jesu hin. Er sagt nämlich, ich mache das aber nur, wenn du mich rufst. Dann steige ich hier aus diesem Boot aus. Er macht es nicht, weil er selber so mutig ist oder weil er so fest glaubt, sondern nur, weil Jesus ihn ruft. Deshalb wagt er den Schritt aus dem Boot. Er vertraut eben nicht auf sich und auf seinen Glauben und auf seinen Mut, sondern er vertraut auf den Ruf von Jesus. Er weiß ganz genau, es sind nicht seine Fähigkeiten, die ihn hier tragen auf diesem Wasser, sondern es ist Jesu Macht, die ihn trägt und die ihn auf ihn zugehen lässt. Ganz schön mutig, was sich der Petrus da ausgesucht hat. Vielleicht kennen Sie ja den schon. Ein Tourist ist unterwegs durch Israel und er kommt auch an den See Genezareth. Und da liegt ein kleines Boot am Ufer. Und da fragt der Tourist den Bootsführer, was kostet denn eine Überfahrt über den See? Der Bootsmann schaut ihn an und sagt, $20. $20, sagt der Tourist entsetzt, das ist aber ganz schön viel. Mein lieber Freund, das ist hier der See Genezareth, das ist nicht irgendein Gewässer, das ist der See, auf den Jesus zu Fuß übers Wasser gelaufen ist. Darauf sagt der Tourist, na, das ist ja kein Wunder bei den Preisen. Doch, liebe Gemeinde, es ist ein Wunder, auch bei den Preisen. Jesus geht auf dem Wasser nicht, weil es billiger ist, als das Boot zu nehmen. Es ist überhaupt nicht billig. Und auch für Petrus ist es überhaupt keine preiswerte Alternative. Ganz im Gegenteil, übers Wasser zu laufen, das ist für ihn sehr, sehr teuer. Das könnte ihm sein Leben kosten. Es kostet ihn, also auf jeden Fall mal mehr als $20 aus diesem Boot zu steigen. Es kostet ihm Mut und kostet ihn Überwindung. Und das finde ich so beeindruckend, an dem, dass Petrus diesen Glauben, dass er das ausgesucht hat. Das ist ein Merkmal von seinem Glauben, finde ich. Glaube heißt für ihn konsequente Nachfolge, auch dann, wenn es für ihn selber unsicher wird, auch dann, wenn er selber Sicherheiten loslassen muss. Weil nur dann kann er nämlich erfahren, wirklich erleben am eigenen Leib, dass Jesus trägt. So einen Glauben wünsche ich mir auch, zumindest ansatzweise. Ich habe mir das gestern so gedacht und habe gesagt, jetzt stehst du hier auf der Kanzel, naja, dann solltest du aber am besten auch nicht nur drüber predigen, dann solltest du das eigentlich auch selber ausprobieren. Also habe ich mich auf den Weg gemacht und es wurde jetzt kein Seewandel auf dem See Genezareth, weil der einfach nicht gerade geschickt ums Eck lag. Es wurde mehr ein Höhlenwandel auf der Bernlocher Hüle. Und okay, es hat nicht gestürmt, es gab keine hohen Wellen, ich habe auch Beweisfotos dabei, gell? Dafür gab es eine Eisfläche, genau, da mitten auf der Hüle. Es war jetzt natürlich nicht so wie im Sturm bei Petrus. Es gab keine hohen Wellen, es hat nicht so gestürmt, dafür gab es eine Eisfläche, aber eine Sonne, die schon ganz schön viel Eis wegschmelzen hat lassen. Naja, ich muss zugeben, es war nicht ganz vergleichbar mit dem Erlebnis von Petrus auf dem See. Aber zu meiner Verteidigung muss ich sagen, der Petrus ist auch auf Jesus zugegangen und ich nur auf das Dorfgemeinschaftshaus. Das ist schon ein Unterschied. Obwohl jetzt aber mein Gang auf dem Wasser wesentlich weniger riskant war, und obwohl da auch schon einige Spuren waren auf der Hüle, also da sind Leute vor mir diesen Gang auch schon gegangen, habe ich gemerkt, dass ich am Anfang, als ich dann auf dieses Eis da gegangen bin, trotzdem sehr, sehr vorsichtig war. Eigentlich fast schon ängstlich. Man hört dann genau hin, ob es irgendwie knackst oder so. Man ist echt vorsichtig, obwohl da andere schon waren, obwohl man eigentlich weiß, es müsste eigentlich tragen. Ja, wenn ich jetzt bei der Eisfläche schon so vorsichtig da drauf stehe, dann muss ich mir mal vorstellen, wie Petrus auf dieses Wasser tritt. Das war mit Sicherheit kein mutiger Sprung von der Reling. Es war wahrscheinlich auch ein ganz vorsichtiges Ertasten. Und der hat ganz sicher noch viel mehr Sicherheiten losgelassen als ich. Der ist mitten auf dem See. Aber dann hat er das spüren dürfen. Es trägt ihn. Das kann man übrigens auch bei Eis spüren. Also vielleicht nicht ganz so wie der Petrus, aber wenn man da mitten auf der Hüle steht, was man sonst ja nicht macht, ist das schon auch irgendwie eindrücklich. Nach dem ersten Gottesdienst hat mir jemand erzählt, dass die jetzt heute Mittag auf einen See fahren, wo man Eis laufen kann und so. Und die wollen das jetzt heute Mittag auch erleben. Können Sie ja mal überlegen, ob Sie das auch machen. Muss man vielleicht auch nicht unbedingt. Aber es ist eindrücklich, wenn man das erlebt, auf dem See zu stehen, auf dem Wasser zu stehen, was eigentlich nicht geht. Und der Petrus hat das wahrscheinlich ganz besonders erlebt. Es trägt, obwohl es eigentlich nicht geht. Das erlebt man aber nur, wenn man sich nicht an die Sicherheiten klammert. Wenn man diesen Schritt eben auch macht. Nur dann kann man erleben, wie der Glaube trägt. Wenn Jesus ruft, dann lohnt es sich auch ins Unsichere, solche Schritte zu machen, weil dieses Erleben unheimlich nachhaltig sein kann. Das hilft einem dann auch für die künftigen Bedrohungen. Ich bin sicher, dass viele von Ihnen das schon so erlebt haben, dass der Glaube in einer schweren Situation mal getragen hat oder geholfen hat. Und dann kann man aus dieser Erfahrung leben. Vielleicht sagen Sie sogar, dass es für Sie auch schon mal gut war, was Turbulentes durchstehen zu müssen, weil Sie darin Jesus begegnet sind. Oder deshalb erzählen wir uns ja gegenseitig von den Geschichten, gell? Wie jetzt vorhin, dass man eben auch merkt, diese Erfahrung trägt einen. Können ja für sich selber mal überlegen, was wäre eigentlich nötig, dass Sie diesen Schritt gehen? Was für Sicherheiten muss man da vielleicht hinter sich lassen? Was wäre das in Ihrem Leben, wo Sie sich vielleicht auch festklammern und wo Sie diesen Schritt nur ganz vorsichtig tun? Wenn man diesen Schritt tut, kann man es erleben, dass Jesus einem Tragfähigkeit schenkt. Dann kann man erleben, wie das ist, wenn Glaube auch in Wagnis eingeht, dass sich das auszahlt, Schritte zu gehen, wo andere mit dem Kopf schütteln und sagen, mach doch das nicht. Oder vielleicht auch Schritte zu gehen, die einem selber eigentlich unmöglich erscheinen oder vielleicht auch unglaublich naiv. Manchmal muss man so einen Schritt vielleicht wagen, um es erleben zu können. Und genau daran schließt sich das Dritte an, was den Glauben von Petrus auszeichnet, finde ich. Denn es bleibt nämlich nicht so, dass er da gemütlich übers Wasser läuft. Es ist ja schon interessant, was dann jetzt passiert. Auch als Petrus vielleicht noch etwas auf wackeligen Füßen auf dem Wasser steht, ist es eben nicht so eine glatte, ebene Fläche wie bei meinem waghalsigen Experiment auf der Hüle. Bei Petrus sind dann nämlich nach wie vor Wellen und der Sturm tobt weiter. Es geht nach wie vor drunter und drüber. Jesus stillt den Sturm einfach nicht. Er hätte das gekonnt. Wir haben das in einer anderen Geschichte in der Bibel, in Markus 4, ja, da reichen zwei Worte. Die sagt er und auf einmal ist alles ruhig. Das tut er hier aber nicht. Obwohl der Petrus da gerade versucht, die ersten Schritte auf dem Wasser zu machen. Also Jesus macht es dem Petrus nicht so richtig leicht. Ich finde es eigentlich ganz schön an dieser Geschichte, weil in den Stürmen in unserem Leben ist auch nicht immer gleich alles wieder schön ruhig, sobald Jesus auftaucht. Er kommt mitten hinein in unseren Orkan und es wütet trotzdem um uns herum weiter, auch wenn wir im Glauben auf ihn zugehen. Das gibt's halt weiterhin, diese Krisen, diese Verletzungen und was uns im Alltag so durcheinander schüttelt. Auch die Zweifel, das ist nicht auf einmal alles weggeblasen, wenn Jesus dazukommt. Jesus macht nicht unbedingt gleich die Umstände besser oder einfacher. Aber die Beziehung zu ihm, die lässt uns in allen Stürmen einen vor Augen haben, zu dem wir dann halt schreien können, Herr, hilf mir, wie es der Petrus tut. Da ist einer, der uns nicht untergehen lässt in diesem Sturm. Selbst wenn unser Glaube noch ganz vorsichtig und brüchig und schlagsig da voranschreitet. Wir haben einen, auf den wir blicken können. Und wir haben einen, der uns rausreißt, wenn wir das nicht mehr spüren, wie er uns Halt gibt. Genau das passiert bei Petrus. Da ist nicht auf einmal alles gut. In einem Moment sieht er nicht mehr nur auf Jesus, sondern er sieht, hey, da sind ja auch noch Stürme und Wellen. Genau das passiert, wenn wir zweifeln. Und das ist ein Zweifel im Glauben. Auch im Glauben zweifelt man manchmal. Petrus zweifelt anders wie vorher. Er zweifelt nicht mehr, dass Jesus da ist. Das ist für ihn jetzt klar. Er bezweifelt auch nicht, dass Jesus mächtig ist, denn das spürt er ja unter seinen Füßen, dass er ihm was schenken kann, was eigentlich nicht geht. Diesen Zweifel hat er überwunden. Und den Zweifel haben wir eigentlich auch überwunden, wenn wir Jesus mal erlebt haben, wenn wir im Glauben stehen. Und trotzdem gibt es da dann andere Zweifel. Denn Petrus zweifelt nämlich, dass die anderen Dinge, die Bedrohungen, halt stärker sind wie Jesus. Das denkt er. Das ist ganz interessant. Das Wort Zweifel bei uns im Deutschen, das hat im Althochdeutschen früher mal Zwiefalt geheißen. Erinnert so ein bisschen an Zwiefalten, gell? Das bedeutet ursprünglich zweigeteilt, also auch Zwiefalten kommt von dem Namen, weil da die Ach zweigeteilt ist, deshalb heißt der Ort so. Zwiefalt heißt zweifältig, zweigeteilt. Und daran kann man schon ganz eindrücklich hören, finde ich, was Zweifel eigentlich ist. Nämlich, wenn aus was Eindeutigem was Zwiefältiges wird, was Zweideutiges. Wenn auf einmal zwei Dinge nebeneinander stehen und man in Schwanken kommt, ja, stimmt jetzt das eine oder stimmt das andere? Ist das eine stärker oder ist das andere stärker? Das ist Zweifel, dieses Hin- und Herschwanken zwischen zwei Dingen. Petrus macht genau das. Er zweifelt. Er hat einerseits die Macht Jesu erlebt, als ganz tragfähig. Und andererseits ist da eben immer noch dieser große, mächtige Sturm, der ihn um die Ohren bläst und dem das Wasser ins Gesicht peitscht. Es ist eben beides wirklich da. Und das lässt ihn zweifeln. Und im gleichen Moment beginnt er zu versinken. Er verliert seinen Halt. Er gerät in Lebensgefahr. Und dann ruft er zu Jesus, Herr, hilf mir. Im Zweifel ruft er zu Jesus. Der Glaube von Petrus ist in diesem Moment der Ruf an Jesus, dass er ihn rauszieht. Und Jesus macht es dann auch. Er reißt ihn raus aus den Fluten, so müsste man eigentlich wörtlich übersetzen. Er ist nicht irgendwie freundlich die Hand geben, sondern wirklich fast schon aggressiv reißt Jesus ihn da raus mit aller Macht. Und dann fragt er ihn, warum hast du gezweifelt? Eine Antwort gibt Petrus in der Geschichte nicht, aber es braucht wahrscheinlich auch gar keine Antwort. Es ist viel wichtiger, dass Petrus weiß, warum er versunken ist, eben wegen diesem Zweifel. Also weil neben Jesus das Bedrohliche gleichwertig in den Blick genommen hat. Allerdings gibt es dann doch noch eine Antwort, ganz am Ende der Geschichte. Da ist auf einmal nicht mehr nur Petrus im Blick und das finde ich das Schöne, dass ganz am Ende auf einmal auch wieder die in den Blick kommen, die ganze Zeit nur Zuschauer waren. Die Jünger im Boot. In dem letzten Vers in der Geschichte, da heißt es ja, die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Als Jesus einsteigt zu ihnen, da sagen sie, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Und auch das ist Glaube. Glaube ist nämlich auch, dass man gemeinsam anbetet und gemeinsam sagen kann, du bist Gottes Sohn. Das ist vor allem für die Für alle die, die nicht so mutig sind wie der Petrus, finde ich ein ganz arg tröstlicher und mutmachender Vers, dieser letzte Vers in dieser Geschichte. Vielleicht denken Sie das manchmal auch, dass andere viel mutiger glauben als Sie selber. Oder dass es Ihnen selber schwerfällt, so wie Petrus, solche Wagnisse einzugehen. Dann ist es doch ermutigend zu sehen, dass auch die, die das nicht selber erlebt haben, wie es ist, auf dem Wasser zu stehen, die das nur beobachtet haben aus sicherer Entfernung, dass auch die in der zweiten Reihe am Ende sagen können, du bist Gottes Sohn. Das haben sie trotzdem erkannt. Das Entscheidende haben sie begriffen, weil obwohl ein anderer für sie vorausgegangen ist. Finde ich schön, dass Gott sich zu erkennen gibt, selbst wenn wir im Boot sitzen bleiben und nur aus der Distanz das miterleben, wie ein anderer gerettet wird. Natürlich erlebt man es dann vielleicht nicht so. Aber auch das ist Glaube. Auch da erweist er sich für uns als Retter. Und das ist ja der Grund, warum wir auch hier im Gottesdienst uns voneinander erzählen. Wenn jemand anderes was erlebt im Glauben, dann kann es auch für uns, die wir im Boot oder in der Bank sitzen, ein ganz arg wertvolles Erlebnis sein, weil wir dann eben daran erkennen können, ja, Jesus ist wahrhaftig Gottes Sohn. Es ist schön, das erleben zu können. Und ich glaube, ganz arg wichtig und nachhaltig, wenn man sowas erlebt. Aber auch wenn man es nur aus der Beobachtung mitkriegt, kann es trotzdem schon in Glauben bringen, eben diesen Glauben an den Gottessohn. Und das wünsche ich mir für uns als Gemeinde, dass wir den Gottessohn auch in unseren Bedrängnissen erkennen. Ich wünsche uns einen Glauben, der Jesus die Chance gibt, dass er sich zeigen darf, auch wenn wir vielleicht gar nicht ganz sicher sind, ob er jetzt wirklich da ist. Ich wünsche Ihnen den Mut, dass Sie im Glauben auch mal Sicherheiten hinter sich lassen und dass Sie auf Jesus zugehen, dass Sie das erleben, wie er trägt. Und ich wünsche Ihnen auch, dass wenn dann die Zweifel trotzdem kommen, dass Sie sich rausreißen lassen von Jesus. Und dann endet diese Geschichte, als Jesus einsteigt, dann wird tatsächlich das Meer ruhig. Und dann steuern die Jünger gemeinsam in den neuen Morgen. Das wünsche ich uns als Gemeinde auch, dass wir mit Jesus im Boot auf ruhigen Gewässern in einen neuen Tag steuern, dass wir miteinander das Gotteslob auf den Lippen tragen können. Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Das haben wir erkannt und das haben wir erlebt. Amen.